Laudetur Jesus Christus, hier ist Radio Vatikan. Unser Nachrichtenmagazin.
Heute bei uns in der Sendung: Abschied von Franziskus. Der verstorbene Papst ist im Petersdom aufgebahrt. Zehntausende von Menschen nehmen an seinem offenen Sarg Abschied. Herzlich willkommen bei uns am Mikrofon, begrüßt Sie sehr herzlich Stefan von Kempis. Zehntausende von Menschen aus aller Welt verabschieden sich in diesen Stunden von Papst Franziskus. Seit Mittwoch 11 Uhr ist der Petersdom geöffnet. Vor allem in der Nacht standen Männer und Frauen teils mehr als 6 Stunden, um den Leichnam des verstorbenen Papstes zu sehen. Knapp 50.000 Menschen waren es bis Dienstagvormittag. Birgit Pottler hat einige deutschsprachige Pilger gesprochen, die am frühen Morgen in den Petersdom kamen. Dankbar und beeindruckt waren sie. Beeindruckt von der ruhigen Atmosphäre, trotz so vieler Menschen, und dankbar für diese Möglichkeit.
Wir sind heute sehr früh aufgestanden, um uns den Papst nochmal anschauen zu können, um sich verabschieden zu können. Es war sehr viel los.
Es war ein sehr bewegender Moment, dass wir uns jetzt nochmal vom Papst verabschieden konnten. Ich habe ihn schon mehrfach begegnen dürfen in den letzten Jahren und jetzt eben zum letzten Mal im Petersdom.
Gerade auf den letzten Metern im Mittelgang des Petersdomes dann bis zum Sarg. Und die ganz kurze Zeit, die man vor Ort verweilen konnte, beziehungsweise eigentlich ist man gleich durchgegangen, war dann auch wirklich sehr inniglich.
Ich bin sehr dankbar dafür.
Es war sehr ruhig im Petersdom. Das hat mich sehr erstaunt, obwohl es viele Menschen waren, die da anstanden, die da auf dem Weg zum Sarg waren. War sehr still, es war eine Atmosphäre des Gebets, der inneren Einkehr, und die Menschen haben sich wirklich größtenteils würdig vom Heiligen Vater verabschiedet. Und es war eben auch nochmal ein besonderer Moment, ihn nochmal zu sehen, seinen Leib zu sehen, sein Gesicht zu sehen.
Es war trotz der Vielzahl an Menschen im Petersdom eine ruhige und besinnliche Atmosphäre. Und jeder bekam die persönliche Möglichkeit, sich vom Heiligen Vater zu verabschieden.
Leider ist das Ganze dann ein bisschen schnell vonstatten gegangen. Ja, man hat geschaut, dass möglichst viele Besucher sich verabschieden können, was ja auch berechtigt ist. Aber es war sehr eindrucksvoll. Man konnte vorbeigehen, nochmal ein Kreuzzeichen machen, stilles Gebet beten.
Es war sehr schön, dass wir diesen Moment des Abschieds noch einmal hatten. Und auch die Stimmung im Petersdom war trotz der vielen Leute, die gekommen sind, um sich zu verabschieden, sehr würdig und sehr ruhig.
Ein eindrucksvolles Erlebnis, dass wir alle so schnell nicht wieder vergessen.
Rund um den Petersdom werden die Sicherheitsmaßnahmen spürbar hochgefahren, in Erwartung der Beerdigung und der Überführung des Papstes am Samstag nach Santa Maria Maggiore. Wie ist denn die Situation derzeit? Das fragte ich kurz vor der Sendung meine Kollegin Christine Seuss.
Ja, das stimmt. Es herrscht hier schon eine Stimmung gespannter Erwartung. Also es wird wirklich ein Jahrhundertereignis hier in Rom. Die Zugänge rund um den Vatikan werden sehr streng geregelt sein. Das ist aber andererseits auch verständlich. Wie wir gerade eben erfahren haben, werden über 130 Delegationen erwartet, davon 50 Staatsoberhäupter, 10 gekrönte Häupter, also es werden Persönlichkeiten vom Kaliber Trump, Macron und Zelensky erwartet. Aus Deutschland kommen Steinmeier und auch Scholz, für die EU von der Leyen und Metsola. Aus Belgien kommt das Königspaar, aus Spanien kommt König Philippe, Kronprinz William von England. Also wer teilnehmen will, muss sich wirklich auf lange Schlangen und viele Kontrollen gefasst machen.
Apropos Schlange, die Schlange am Petersdom der Gläubigen, die den Papst dort aufgebahrt sehen wollen, die ist ja schon ziemlich beeindruckend.
Ja, die Schlange ist immer noch sehr lang, auch wenn man es heute Morgen doch in einer guten Stunde bis hin zum Confessio-Altar geschafft hat, vor dem Franziskus aufgebahrt liegt. Also so, wie es seinem Wunsch entsprochen hat übrigens, nämlich nicht auf einem Katafalk ohne Sarg, also gut sichtbar von weit hin und sehr erhoben, sondern im offenen Sarg und nicht erhöht, also in einer einfacheren Form. der Wunsch der Menschen, ihm die letzte Ehre zu erweisen, ist schon enorm. Also bis heute Mittag kamen über 60.000 Pilger. Von gestern um 11 Uhr war die Basilika ja offen. Dann heute die Nacht wurde die Basilika auch nicht geschlossen, wie es ursprünglich vorgesehen war. Allein zwischen 24 Uhr und 5.30 Uhr morgens, da hätte die Basilika eigentlich zu sein sollen, kamen 13.000 Menschen. Also die Kirche wurde dann wirklich nur ganz kurz geschlossen und um 7 schon wieder aufgemacht. Und ähnlich könnte das dann auch heute laufen. Zur Erinnerung eben, man kann den Papst noch besuchen, noch sehen, die letzte Ehre erweisen im Petersdom, bevor er dann nach Santa Maria Maggiore überführt wird. Um 19 Uhr morgen am Freitag wird die Kirche dann aber definitiv geräumt, weil dann der Sarg geschlossen wird für das Begräbnis und die Überführung eben am Samstagmorgen.
Wie groß ist denn das Interesse bei internationalen Medienleuten an den Ereignissen rund um die Beerdigung?
Ja, das ist enorm. Also bis gestern Abend haben schon über 4000 Journalisten oder Medienleute um eine Akkreditierung ersucht. 2200 sind bis dahin schon bearbeitet worden, hieß es gestern Abend. Und es kommen natürlich immer noch Anfragen.
Wir unterbrechen mal gerade das Kollegengespräch für eine Würdigung des verstorbenen Papstes Franziskus durch den deutschen Kurienkardinal Walter Kasper.
Er hinterlässt eine große Lücke, würde ich meinen, denn er hat das Papsttum in einer neuen Weise ausgeübt, nicht abgehoben und erhaben über die anderen, sondern mit den Menschen, bei den Menschen und am Schluss noch unter sicher großer Anstrengung da die Fahrt gemacht durch die Menge am Ostersonntag. Und das war schon eindrucksvoll. Das ist das eine. Und das andere, was mich eben als Theologe vor allem interessiert hat, bei ihm stand das Evangelium im Mittelpunkt. Das Evangelium, natürlich die Dogmen und die moralischen Prinzipien, die werden ab vom Evangelium her erläutert und gedeutet. Und das ist, glaube ich, auch für mich ein ganz wichtiger neuer Anfang, dass man nicht von Gesetzen ausgeht, sondern von der lebendigen Botschaft Christi und dann natürlich seine Zuwenden zu den armen, ausgestoßenen Migranten und alles, was man da aufzählen kann, einfach alle, die schwach sind. Da hat er eigentlich das Problem der südlichen Hemisphäre hier auf den Tisch gelegt und dahinter kann man nicht mehr zurückgehen, weil ich die synodale Struktur der Kirche, das ist es, glaube ich, schon als ein großes Vermächtnis. Das hat er angestoßen, das ist doch nicht alles ausgeführt. Insofern kann man sagen, es ist ein unvollendetes Pontifikat, aber solche große Veränderungen, die kann man in einem Pontifikat allein gar nicht machen. Da ist es noch, geht es noch zu verbessern, weiterzuführen, zu klären für den nächsten Papst, der hoffentlich diese Initiative aufgreift. Aber das ist ein großer Schritt, wenn das gelingt. Ohne dass man irgendetwas anderes abschafft oder ein Dogma nicht mehr beachtet. Und das ist durchaus theologisch möglich. Das ist für die Kirche und ihren Stil wichtig. Das ist aber auch für die Ökumene, das Gespräch mit den anderen Religionen und so. Ist das grundlegend. Insofern hat er schon wichtige zukunftsorientierte Impulse gegeben, aber keine Revolution gemacht.
Zurück zu unserem Gespräch mit Christine Seuss. Was genau wird am Samstag, dem Tag der Beerdigung von Franziskus, eigentlich passieren?
Also einige Details sind noch nicht vollständig geklärt, aber sicher ist, dass um 10 Uhr die Beerdigungsmesse stattfinden wird auf dem Petersplatz. Da werden natürlich mehrere 10.000 Menschen erwartet, abgesehen von den Delegationen, von den offiziellen Delegationen. Und dann wird der Papst feierlich überführt nach Santa Maria Maggiore. Es wird ein sehr langsamer und gemessener Trauerzug, der sicher relativ lange dauern wird. Bis jetzt gehen wir davon aus, dass es wohl ungefähr bis um 14 Uhr dauert, bis er dann auch in der Kirche eintreffen wird, wo sich dann die Grablege unter Ausschluss der Öffentlichkeit anschließt. Also sicher ist, es wird ein Ereignis, wie es Rom schon lange nicht mehr erlebt hat. Genauer ungefähr 120 Jahre nicht. 1903 war nämlich die letzte Überführung eines Papstes von Leo XIII., der dann in der römischen Bischofskirche Lateran bestattet wurde. Und heute mit den ganzen technischen Neuerungen, das wird schon wirklich ein Ereignis, auf das die Welt blickt.
Aufmerksame Leser unserer Artikel auf der Internetseite werden feststellen, dass wir nicht mehr vom Kardinalstaatssekretär Pietro Parolin oder vom Präfekten XY sprechen, sondern vom ehemaligen Staatssekretär oder den ehemaligen Präfekten. Warum ist das denn so?
Weil mit dem Tod eines Papstes alle Leiter von Kurieneinrichtungen, ob nun Kardinäle, Erzbischöfe oder, wie vom Papst ja in seiner Kurienreform Prädikate Evangelium auch ermöglicht, auch Laien aus ihren Ämtern ausscheiden. Das heißt, offiziell haben wir zum Beispiel derzeit keinen Präfekten unseres Kommunikationsdikasteriums, wir haben auch keinen Kardinalstaatssekretär und auch alle anderen Dikasterien sind kopflos sozusagen. Auch die Mitglieder der Dikasterien verlieren übrigens ihre Berufung. Nur wenige Ämter bleiben bestehen. Das betrifft den Kardinalkämmerer, den Großpönitentiar, den Kardinalvikar für die Diözese Rom, der gleichzeitig auch Erzpriester der Basilika San Giovanni in Laterano ist. Dann den Kardinalvikar für die Vatikanstadt, der gleichzeitig auch Erzpriester des Petersdoms ist. Außerdem die Erzpriester der päpstlichen Basiliken Santa Maria Maggiore und San Paolo Fuori le Mura. Und den Substituten im Staatssekretariat sowie den Sekretär für die Beziehungen zu den Staaten, also praktisch die Nummer zwei im Staatssekretariat, nach dem Kardinalstaatssekretär, der ja sein Amt verliert. Außerdem überhaupt alle Nummer zwei der Dikasterien, also die Sekretäre, die behalten auch ihr Amt. Die Nunzien, die weltweit als päpstliche Gesandte unterwegs sind und der päpstliche Almosenmeister.
Die Kardinäle treten ja derzeit zu ihren Generalkongregationen zusammen. Was weiß man denn über diese Beratungen?
Die Generalkongregationen dienen ja dazu, wichtige Entscheidungen in einer Sedisvakanz zu treffen. Darunter eben auch neben dem Datum der Beisetzung auch das Datum für das Konklave, in dem ein neuer Papst gewählt werden soll. Heute Vormittag waren in der dritten Sitzung 113 Kardinäle anwesend. Insgesamt sind es 252 und davon sind 135 wahlberechtigt. Momentan wissen wir aber nicht, wie viele Wähler eingetroffen sind. Das wird nicht gesondert mitgeteilt. Die Sitzung ging von 9 bis 12 Uhr mit einer halben Stunde Pause. Und interessant war auch die Information, dass es heute schon 34 Redebeiträge gab, in denen sich die Kardinäle über Fragen der Kirche und der Welt ausgetauscht haben. Diese Generalkongregationen, die dienen ja auch so ein bisschen als Vorkonklave. Also die Kardinäle lernen sich kennen und stellen ihre Sicht der Dinge dar, sodass man sich auch schon Ideen über geeignete Kandidaten auf das Papstamt bilden kann, im vertraulichen Rahmen natürlich, denn diese Kongregationen sind vertraulich. In diesen Sitzungen sind auch alle Kardinäle dabei, nicht nur die Wahlberechtigten, aber dann im Konklave werden natürlich nur die Wähler, also die Kardinäle sitzen, die zum Zeitpunkt des Papsttodes noch nicht 80 Jahre alt waren.
Und wieder ein Einschub, eine Pilgerfahrt zum Heiligen Jahr ist was Besonderes und Gottesdienste mit Kirchenmusikern in den Papstbasiliken auch. Und wenn beides noch zusammenfällt mit dem Tod eines Papstes, dann fehlen schon mal die Superlative, so wie diese Woche den Pilgern aus dem Bistum Augsburg. Abenteuer des Glaubens war die Fahrt überschrieben. Passend, findet Birgit Pottler. Sie hat einige der Pilger und Musiker getroffen.
In dieser Woche in Rom sein zu können, das ist, glaube ich, der Wunsch vieler Katholiken weltweit, die nach dem Tod eines Papstes da sein wollen, wo es passiert.
Christian Dostal ist Diözesanmusikdirektor des Bistums Regensburg. Jetzt hier zu sein, berührt ihn.
Wenn man auch nicht direkt nah dabei sein kann, aber trotzdem hat man so dieses Gefühl, in der Nähe zu sein, und das ist ganz was Besonderes.
Die Nachricht vom Tod des Papstes kam am ersten Wallfahrtstag für die 325 Pilgerinnen und Pilger. Für manche noch während der Anreise. Viele waren geschockt. Egal, In welchem Alter?
Schon krass. Ja, also ganz sehr viele Menschen und einfach
sehr ergreifend.
Sehr schön, also feierlich.
Aber es ist eine besondere Gnade, jetzt gerade hier zu sein.
Gottesdienste in den großen Papstbasiliken stehen auf dem Programm. Santa Maria Maggiore, St. Paul vor den Mauern, der Petersdom. Nun anders als gedacht. Und ganz viel Kirchenmusik. Ralf Hofmann, Sänger im Bass, betont:
Es gibt beides, den ganzen Tag Sightseeing, Abendessen und dann sind alle K.O., aber wir proben und Musiker gehen bekanntlich nach der Probe nicht ins Bett, sondern setzen sich noch zusammen. Und es geht dann auch früh wieder bei Zeiten los.
Hier Musik zu machen, ist für die Regensburger mit großer Musiktradition zwar ein Traum, aber alles andere als leicht. Schließlich sind sie nicht die einzigen vor Ort. Die Gottesdienste sind eng getaktet. Stellproben, Aufzug üben, Fehlanzeige.
Man kommt an, zack, 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 nach 5 Minuten und dann muss es funktionieren. Das ist eine immense Herausforderung. Man muss sehr flexibel sein und das geht nur, wenn man sehr, sehr gute Chorsänger und Chorsängerinnen und auch sehr gute Bläser dabei hat. Dann funktioniert sowas.
Chor und Orchester sind handverlesen. Qualität und Vielfalt stehen auch bei einer solchen Pilgerfahrt für den promovierten Kirchenmusiker ganz oben.
Das macht natürlich eine ganz besondere Freude, so einen Chor vor sich zu haben, den es ja eigentlich nicht gibt, die so nicht zusammensingen und sich dann doch so schnell zusammenfinden. Und das ist eine ganz besondere Ehre und auch Freude, so einen Chor dirigieren zu dürfen.
Papstereignisse sind für den Regensburger nicht neu. Für die Pastoralreise Benedikts XVI. 2006 nach Deutschland hat Dostal das Mottolied komponiert. Wer glaubt, ist nie allein. Ein Lied, das in mehrere Diözesananhänge des Gotteslobs Eingang gefunden hat.
Und nachdem sich auch Papst Benedikt immer wieder erkundigt hat, ob das Lied noch gesungen wird. Also bei unserem letzten Besuch, bei unserer letzten Wallfahrt, hat er mich dann gefragt, na Herr Dostal, wie geht's unserem Lied? Und ich habe gesagt, es wird immer noch gern gesungen und es wird uns beide überleben.
Dostal sorgt für Nachwuchs in der Kirchenmusik. Sein Sohn Julius ist mit 11 Jahren der jüngste Sänger. Erfahrener Kirchenchorsänger ist er schon und ziemlich abgeklärt. Aber Rom in diesen Tagen beeindruckt.
Wir kommen her und der Papst stirbt an dem Tag, wo wir herkommen. Die Stadt ist in Aufruhr, man überall sind Touristen und wollen zum Petersdom. Viel mehr Personen sind in der Stadt, weil halt die ganze Welt jetzt auf diesen einen Dom und auf diese eine Basilika schaut.
Zurück in unser Gespräch mit Christine Seuss. Christine, wann fängt das Konklave denn eigentlich an?
Noch haben die Kardinäle das nicht entschieden. Die apostolische Konstitution Universi Dominici Gregis zur Sedis Vacans, die derzeit wirklich alles bestimmt, sieht vor, dass das Konklave nicht vor dem 15. Tag nach dem Tod eines Papstes beginnen kann. Also das wäre der 6. Mai. Außerdem sollte es nicht nach dem 20. Tag anfangen. Also rechnen wir letztlich mit dem 6. Mai oder kurz danach. Es muss irgendwann in diesen Tagen geschehen.
Vielen Dank für diese Erklärungen, Christine Seuss.
Sehr gerne.
Das war unser Nachrichtenmagazin Treffpunkt Weltkirche. Vielen Dank, dass Sie mit dabei waren. Alle aktuellen Informationen aus Rom und dem Vatikan finden Sie Tag und Nacht auf unserer Internetseite radiovatikan.de. Da gibt es auch einen Livestream aus dem Petersdom. Das war's für heute. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Am Mikrofon Stefan Kempis. Hier ist Radio Vatikan. Laudetur Jesus Christus.